Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religiös bestimmte Trennung von Frauen und Männern. Da lohnt es sich natürlich auch übers Christentum zu sprechen. Das Offensichtlichste ist natürlich die Sache mit dem Amt. In der katholischen Kirche dürfen Frauen nicht zu Priesterinnen und Diakoninnen geweiht werden, obwohl immer mehr Frauen sich das wünschen. Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, jedenfalls nicht direkt, sondern ich möchte über einen Ort sprechen, an dem Frauen religiös selbstbestimmt leben konnten, als das im Rest der Gesellschaft noch nicht möglich war. Ich möchte übers Kloster sprechen. Und dazu habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich intensiv mit Frauen in Klöstern beschäftigt hat, nämlich Henrike Lähnemann. Sie lehrt mittelalterliche deutsche Literatur an der Universität Oxford. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Lähnemann, Klöster und selbstbestimmtes Frauenleben, das scheint erstmal ja nicht so richtig zusammenzugehen. Kloster kommt von Claustrum und das heißt das Abgeschlossene, das Weggeschlossene. Und das meint natürlich die Klausur, die sogenannte, die nur von den Nonnen betreten werden darf, die Nonnen aber auch nur im Ausnahmefall verlassen dürfen. Was daran, was an einem Leben in Klausur ist selbstbestimmt?
Erstmal ist das Wort Klausur durchaus positiv besetzt für die Nonnen. Biblisches Vorbild ist der Hortus Conclusus, der beschlossene Garten aus dem Hohenlied. Und die Nonnen sehen sich als die Privilegierten, die zu diesem besonderen Schutzraum Zutritt haben, den kein anderer sonst betreten darf und sie auch dort nicht stören darf.
Wie abgeschlossen von der Welt muss man sich denn so eine Klausur vorstellen?
Es wird schon auch inszeniert wie eine Begräbniszeremonie, aber gleichzeitig auch wie eine Hochzeitszeremonie. Es ist der Abschied von der Welt, aber es ist die Aufnahme mit einem großen Fest in eine neue Gemeinschaft und die Verlobung mit dem Bräutigam Christus, der die neue Familie stellt. Und bei diesem Rite Passage begleiten die Familien auch die Mädchen ins Kloster im Spätmittelalter. Das heißt, es wird ein großes Fest ausgerichtet, so wie auch sonst ein weltliches Hochzeitsfest ausgerichtet worden wäre. Und da kommen die Eltern und die Verwandten mit den Mädchen hinein ins Kloster. Später können sie die Mädchen wieder besuchen. Und je nach Strenge des Klosters und der Reform, die dort stattgefunden hat, ist die Begegnung nur übers Sprechfenster möglich. Oder es ist doch auch ein persönlicher Austausch möglich. Was auf jeden Fall möglich ist, ist der gemeinsame Gottesdienst.
Es gibt ja christliche Klöster seit dem 4. Jahrhundert. Waren da von Anfang an auch Klöster für Frauen mit dabei?
Grundsätzlich gehen Frauengemeinschaften auf die gleichen Wurzeln zurück wie Männergemeinschaften, nämlich auf die Zeit der Wüstenväter und auch Wüstenmütter. Es gab also durchaus von Anfang an das Bestreben, ein kontemplatives Leben zu führen, sowohl unter Frauen wie unter Männern. Ab dem 4. Jahrhundert gibt es dann auch religiöse Frauengemeinschaften in Italien. Zum Beispiel die Frauenklöster, wie wir sie kennen, sind dann eigentlich beruhend auf der Benediktregel, die im 6. Jahrhundert eingeführt wurde, benediktinische Gemeinschaften. Und das entwickelt sich parallel und auch in Wechselwirkung mit den Männerklöstern. Es gibt also durchaus zum Beispiel im Frühmittelalter schon Doppelklöster, die dann jeweils von, jedenfalls in Westeuropa, von den Äbtissinnen geleitet werden. Also das Männer- und das Frauenkloster, die auf dem gleichen Areal existierten, aber unter gemeinsamen geistlichen Leitung einer Frau.
Was lockte die Frauen ins Kloster?
Ich würde sagen, es sind viele Faktoren und wir können natürlich nicht mehr historisch in das Seelenleben oder den Kopf einer Nonne blicken. Aber ein großer Attraktivitätsfaktor waren die Bildungsmöglichkeiten, die sich Frauen erschlossen in einem Umfeld, wo Bibliotheken zur Verfügung standen, wo ein gelehrter Austausch möglich war, wo im Grunde wie vor moderne Universitäten Kräutergärten als Laboratorien zur Verfügung standen und wo ein tägliches Leben mit Schrift möglich war. Aber darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, sich ganz einem kontemplativen Leben zu widmen. Und die mittelalterliche Anschauung war, dass eine Gesellschaft beides braucht. Die Vita activa und die Vita contemplativa. Und das Kloster bot die Möglichkeit, dieses für Frauen die einzige Möglichkeit, wirklich ein solches kontemplatives Leben zu führen.
Galt das für alle Frauen? Also galt das auch für arme, wissbegierige Frauen? Konnten die auch in dieses Leben eintreten?
Für Frauen, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, ihre Familienausstattung als Brautgabe mit einzubringen ins Kloster, gab es die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Arbeitskraft einzubringen. Als Laienschwestern, sogenannte Konversen, trat sie meistens etwas später ein als die Nonnen, die die Schulbildung im Kloster durchliefen und konnten aber hochgeschätzte Positionen einnehmen als zum Beispiel Textilarbeiterinnen, diejenigen, die die anderen Nonnen anleiteten, wie Teppiche herzustellen waren. Oder auch die Chefköchin des Klosters war meist eine weltlich ausgebildete Frau oder ein Teenager, die dann schon mit diesem Wissen des Kochens eintrat ins Kloster, dann dadurch Anteil haben konnte an dem Gebetsleben der Nonnen, eine reduzierte Last an Gebetsstunden hatte, aber zu allen Festtagen zum Beispiel mit auf dem Nonnenchor sein konnte und an dem Dunstkreis der Heiligkeit quasi Anteil nehmen konnte.
Aber das heißt, wenn man als Frau Bildung und Wissen haben wollte, dafür musste man wirklich in diese Klausur vordringen. Das ging nur in diesem abgeschlossenen Frauenraum.
Der abgeschlossene Frauenraum ist tatsächlich der Ermöglichungsraum für Bildung. Außerhalb dessen im weltlichen Bereich war es adligen Mädchen noch möglich, die dann einen Hofkleriker hatten, der sie im Lesen und Schreiben unterweisen konnte. Bücher sind der einzige Bestand, der in weiblicher Linie vererbt wird, zum Beispiel im weltlichen Bereich, weil davon ausgegangen wurde, dass eher die Frauen einer Adelsfamilie als die Männer lesen konnten. Dann im Spätmittelalter eröffnet die Stadt die Möglichkeit für Frauen zur Bildung, aber das war dann ein ganz stark utilitaristisch ausgebildetes Bildungssystem, was darauf abzielte, dass zum Beispiel Frauen in den Hansestädten Buchführung lernten, um da den Männern zur Hand gehen zu können.
Ist in diesen Frauenräumen auch eine eigene Form von Spiritualität entstanden, wenn das ja hauptsächlich Frauen waren, die da über den Glauben nachgedacht haben?
Es ist schon deutlich, dass gerade in den Frauenklöstern sich eine starke brautmystische Bildung entwickelt und dass die Frauen auch sich dafür einsetzen, dass die Texte, die sie selbst schrieben als Meditation für erstmal für sich, auch an ein weiteres Publikum gelangten. Das heißt, wir wissen, dass Frauen im Kloster auch übersetzend tätig sind. Die Frauen aus dem Umkreis von Kloster Helfdar, also Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg, Gertrud die Große, Mechthild von Hackeborn, gehörten zu den meistgelesenen SchriftstellerInnen und also wirklich Schriftsteller und Schriftstellerinnen des Spätmittelalters im religiösen Bereich. Und wir finden Exzerpte davon quer durch Deutschland und Skandinavien verbreitet.
Sie haben ja vor allem über Klöster im Spätmittelalter geforscht, also im 15., 16. Jahrhundert. Und wer in dieser Zeit ins Kloster ging, tat das als ein Mädchen von ungefähr ab 5 Jahren und spätestens bis 12 Jahre. Danach war man dann volljährig und heiratsfähig. Kann man da wirklich von Freiwilligkeit und von eigener Entscheidung sprechen?
Das ist natürlich eine schwierige Sache und die Klöster wussten auch, dass sie immer die Balance finden müssen, das Leben attraktiv zu machen und gleichzeitig so von Regel bestimmt, dass es die Mädchen bei der Stange hielt. Denn die Eltern konnten das Kind zwar ins Kloster bringen, aber konnten das ewige Gelübde nicht für das Kind abnehmen. So wie auch bei einer Taufe die Eltern für das Kind sprechen können, aber nicht die endgültige Entscheidung, wie das Gottesverhältnis sich gestaltet, treffen können. Das heißt, es war ein sorgfältig gestaffeltes System von Belohnung und Fortschritt, was eingebaut war, dass es den Mädchen attraktiv machte, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wenn dann die ewige Profess abgelegt werden sollte, sich für das Kloster zu entscheiden und nicht zu sagen, nein, ich lehne diese Ausbildung, die ich genossen habe, ab und möchte lieber in die Welt zurückkehren. Theoretisch stand es allen offen, die bis zu diesem Zeitpunkt im Kloster gewesen waren, auch das Kloster wieder zu verlassen.
Wenn wir den Sprung vom Spätmittelalter ins Heute machen, die Frauen heute treten ja viel später ins Kloster ein, meist so zwischen 30 und 40. Wie verändert das die Gemeinschaften?
Es bedeutet einen großen Gewinn natürlich, wenn man, so wie es die Laienschwestern im Mittelalter mitbrachten, die Berufserfahrung von Frauen mit einbringen kann. Andererseits hat man dadurch natürlich auch sehr viel stärker individuelle Biografien, die mit eingebracht werden, wo man sich dann erst zusammenraufen muss zu einer Gemeinschaft.
In Deutschland leben zurzeit übrigens ungefähr 11.000 Frauen in einem Orden, wobei weit über 80% von ihnen schon im Rentenalter sind. Es scheint, dass der Bedarf für diesen autonomen Frauenraum für Bildung in Zeiten von Emanzipation und allgemeiner Bildung gesunken ist. In anderen Weltregionen sehen die Zahlen ganz anders aus. Einen herzlichen Dank an Henrike Lehnemann. Sie forscht an der Universität Oxford zu mittelalterlicher deutscher Literatur. Und zusammen mit der Historikerin Eva Schlottheuer hat sie gerade ein Buch über das Leben von Nonnen in norddeutschen Frauenklöstern veröffentlicht. Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter, heißt es, ist erschienen bei Propylen und 222 kurzweilige Seiten kosten 28 Euro.